Herzlich willkommen zu Nachwort, dem Literaturpodcast, eurem Literaturpodcast. Mein Name ist Oliver Hahn und bei mir ist Lukas Gröning. Hallo Lukas.
Hallo Olli, es freut mich sehr, heute hier zu sein.
Mich auf jeden Fall. Wir beginnen ein neues Buch, eine neue Staffel, eine neue Ära. Wir haben einen neuen Schriftsteller. Lukas, wen haben wir?
Michel Houellebecq haben wir. Den vielleicht einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer bereits kennen sollten, denn das ist ja durchaus ein Autor, der, sagen wir mal, in den letzten Jahren vor allem, ich hätte jetzt vor allem gesagt, in den letzten 10 Jahren durchaus für Buzz und für Aufsehen gesorgt hat im Großen und Ganzen. Das ist jemand, der gerade so um 2015 für Aufsehen gesorgt hat. Dazu sage ich gleich nochmal was dazu. Vielleicht ganz kurz dazu, wer ist eigentlich Michel Houellebecq? Ne? Ein französischer Schriftsteller ist das, der, sagen wir mal so, in den 80er Jahren erste Bekanntheit erlangt hatte durch Gedichte, die er geschrieben hatte. 1991 dann ein erstes größeres Buch, was den Titel trägt H.P. Lovecraft, gegen die Welt, gegen das Leben, was so eine Auseinandersetzung mit dem Werk von H.P. Lovecraft ist, also noch gar nicht so fiktional im Endeffekt. Da nickt der Olli schon als großer Lovecraft-Fan.
Ich kenne das nicht, deswegen wundert es mich, ja? Okay,
genau. Und erlangte dann eine erste richtige Bekanntheit und größeres Aufsehen in Frankreich, vor allem durch seine Romane Ausweitung der Kampfzone aus dem Jahre 1999 und Elementarteilchen aus dem Jahr 2001. Und er hat sich gerade, das habe ich ja eben schon gesagt, in den letzten Jahren, besonders so als Skandalautor, etabliert, sagen wir mal, jemand, der sehr, sehr stark mit Sexismen spielt, mit sagen wir mal so, rassistischen Vorurteilen spielt, mit Frauenfeindlichkeit durchaus und auch so, auch gefühlt immer so das richtige Timing zu haben scheint. Er hat 2015 beispielsweise einen Roman rausgebracht, der den Titel Unterwerfung trägt, in dem es darum geht, dass Frankreich von einem islamischen Präsidenten oder islamistisch geprägten Präsidenten beherrscht wird, was natürlich im Zuge der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 durchaus was ist, was Bass erregt, sag ich mal so. Ne? Und das ist eben ein Autor, der sehr, sehr oft zwischen zwei Welten zu springen scheint. Jemand, der von links sehr, sehr breit rezipiert wird, genauso aber von rechts und dem auch unterstellt wird oder der kritisiert dafür wird, dass er in seinen Romanen sehr, sehr rechtsoffene Perspektiven auch durchaus mal zur Schau stellt. Das ist ja was wir vielleicht hier bei dem Roman, den wir lesen, Serotonin, ich weiß gar nicht, ob wir es schon gesagt haben, wir lesen Serotonin aus dem Jahr 2019, was wir hier auch finden anhand des Protagonisten, aber dazu später mehr. Und er hat so eine, ähnlich wie das bei Murakami ist, so eine Reihe von Merkmalen, die er immer wieder in seine Bücher oder Werke einarbeitet. Das ist das Bild einer narzisstischen westlichen Konsumgesellschaft, was immer wieder zutage tritt. Er hat Protagonisten, die sehr egozentrisch sind, die sehr unerfüllt zu sein scheinen. Die Gesellschaften, die er zeichnet, sind oft sehr kontakt- und gefühlsgehemmt, sagen wir es mal so. Also man hat das so mit so vereinsamten einzelnen Menschen zu tun, obwohl man doch diese ganze Gesellschaft immer wieder irgendwie spürt. Seine Figuren sind geprägt von einer gewissen sexuellen Frustration und er baut halt oft so Schimpfworte ein, sehr szenisch dargestellte und sehr langgezogene Sexszenen und so Gewaltakte, die immer wieder da eine Rolle spielen. Das ist so das, wofür Michel Houellebecq bekannt ist. Dazu ist er auch bekannt noch, dass er das alles, was ich jetzt gerade gesagt habe, in einer sehr präzisen, schnörkellosen und nüchternen Sprache darstellt im Prinzip. Ne? Also es hat alles so eine gewisse Lakonizität, wenn man so will, oder so eine gewisse Melancholie, mit der das vorgetragen wird. Das ist so im Großen und Ganzen erstmal so ein kleiner Überblick zu Michel Houellebecq, inwiefern diese Merkmale zutreffen. Das werden wir vielleicht dann im Verlaufe der Besprechung dieses Buches, der nächsten, keine Ahnung, wie viele Folgen das jetzt werden, ich glaube 9 oder 8 oder so, das werden wir sehen, aber vielleicht fallen uns die ersten ja auch schon in dieser ersten Episode auf.
Ganz sicher.
Ganz sicher. Also Serotonin aus dem Jahr 2019, es gibt genau eine deutsche Version, die ist im Dumont Verlag, Buchverlag erschienen in Köln, aus dem Jahr 2019 eben, in einer Übersetzung von Stefan Kleiner. Also wir werden auch die deutsche Version lesen, wie wir das generell immer machen jetzt hier, weil wir sind beide dumm, wir können nur Deutsch, maximal ein bisschen Englisch und deswegen werden wir uns den Übersetzungen dann zuwenden. Genau, Serotonin. Wir haben jetzt gelesen die ersten paar Seiten, die Seiten 5 bis 53. Und da der Olli ja so klassisch der Geschichtenerzähler bei uns hier in diesem Podcast ist, würde ich dich jetzt einfach mal fragen, Olli, worum geht's denn auf diesen ersten Seiten? Wie führt uns Michel Houellebecq in seinen Roman Serotonin ein?
Also wir haben 7 Abschnitte Kapitel, also als Kapitel wird es ja nicht unterteilt, aber in Abschnitte würde ich sagen, wir haben 7 Abschnitte gelesen. Und es beginnt, dass wir Florent Claude Pierre Labrouste kennenlernen, einen 46-jährigen Franzosen, der am Morgen unbedingt seinen Kaffee braucht, seine Zigaretten braucht und sein Antidepressivum Captorix braucht, um irgendwie in den Tag zu starten. Er hasst seine Vornamen Florent Claude, weil Florent zu nah an dem Frauennamen Florence dran ist, genauso wie Claude zu nah an Claudette dran ist. Am liebsten würde er Pierre genannt werden und hat immer mal wieder probiert, sich mit einem neuen Namen in anderen Gesellschaften vorzustellen, um nicht mit Florent Claude angesprochen zu werden. Aber da er selber davon spricht, dass er keinen Einfluss auf sein Leben hat und er eher der Spielball der Umstände ist, hat er das ganz schnell aufgegeben. Er gibt noch einen kurzen Abriss über die Antidepressiva und erzählt, warum Captorix besser als Prozac und Seroplex ist, weil Captorix einfach dafür sorgt, dass man weniger den Hang zum Selbstmord oder zur Selbstverstümmelung hat. Dann gibt es natürlich noch die klassischen Nebenwirkungen wie Übelkeit, Libidoverlust und Impotenz, aber unter Übelkeit habe er nie gelitten. Im zweiten Abschnitt springen wir zeitlich zurück nach Südspanien, in die Provinz Almeria. Das ist, er beschreibt das relativ, man kann den Ort auf Google Maps sogar direkt nachschauen. Also es ist sehr, sehr nah beschrieben. Wie weit wir zurückspielen, das wissen wir gerade noch nicht. Und wir befinden uns an einer Tankstelle, bei der Florent Claude gerade sein Auto betankt und darüber nachdenkt, wie Yuzu, seine Freundin, am nächsten Tag dort nach Südspanien ankommt. Und das erfüllt ihn mit einer gewissen Niedergeschlagenheit. Während er da so drüber nachdenkt, erscheinen zwei junge und knapp bekleidete Frauen in so einem Hippie- und Punkrock-Look im VW Käfer und brauchen natürlich die Hilfe von diesem älteren, mittelalten Mann, weil irgendwas mit dem Reifendruck nicht gestimmt hat. Und das gibt ihm natürlich die Chance, Mansplaining at its best zu tun, um zu gucken, was da jetzt, wie viel Druck da, wie viel Bar da jetzt drauf sein müssen. Währenddessen trauert er seinem erotischen Leben nach und verliert sich im Tagtraum, wie es denn wäre, wie dieses Zusammentreffen mit diesen zwei Frauen abgelaufen wäre in einer romantischen Komödie oder in einem Porno. Und zu Hause überfällt ihn eine Erektion, der er mit den üblichen Mitteln zu Leibe rückt. Im dritten Abschnitt erzählt er von der Wohnung, die er gekauft hat in Spanien für sich und Camille, weil wir noch nicht so richtig wissen, wer Camille ist, könnte seine Ex-Frau sein. Die Gegend ist, die beschreibt er, es ist so eine multinationale Nudistenkolonie. Da sind Deutsche und Holländer und Skandinavier und Engländer und alles sieht irgendwie belgisch aus. Und dann gibt es noch die spanischen Hippies, wie diese zwei Jungfrauen, die er da eben an der Tankstelle getroffen hat. Dann kommt es zum kurzen Geschichtsexkurs, bei dem er erläutert, dass es zwei verschiedene Strömungen gab. Es gab die freie Liebe und die Emanzipation der Arbeiterklasse und dagegen gab es die Wettbewerbsströmung mit den Hardcore-Pornos und dem Zynismus und den Aktienoptionen und naja, die freie Liebe und Nacktheit, die hat sich dann eher in so kleine Enklaven zurückgezogen oder ihren Platz gesucht, ihre Nische, und die andere Strömung hat sich eben durchgesetzt. Und währenddessen driftet er immer wieder in erotische Fantasie mit diesen jungen Frauen ab. Wir erfahren ein bisschen mehr über Yuzu. Yuzu ist etwa 20 Jahre jünger als er, eine Japanerin, und die würde den Ort auf jeden Fall verachten, weil sie auch ihn verachtet und die Menschen und alles sowieso. Sie brauchen nur sein Geld und er habe offensichtlich viel Geld. Er holt sie vom Flughafen ab und kurz bevor sie ins Auto einsteigt, fantasiert er noch, er könnte jetzt einfach wegfahren. Er könnte sie jetzt einfach stehen lassen, weil sie die Adresse der Wohnung nicht kennt. Er tut es aber nicht. Wir erfahren, dass er im Landwirtschaftsministerium arbeitet. Und das ist auch gleichzeitig der Grund, warum er nicht einfach gehen kann, denn offensichtlich wohnt er mit Yuzu in Paris zusammen und dieser Job irgendwie macht es notwendig, dass er immer wieder nach Paris reist und dann würden sie sich da über den Weg laufen. Jedenfalls zerbröselt diese Fantasie dann. Yuzu wird beschrieben als blasshäutig mit einer Porzellanhaut, übertrieben geschminkt, scharlachroten Lippenstift, rötlich-violetter Lidschatten, sehr vornehm. Und er fragt sich die ganze Zeit, was will sie also eigentlich in Südspanien, wo denn nur die Sonne scheint und sie im Grunde das Ziel verfolgt, die Sonne zu meiden, um diese vornehme Blässe aufrechtzuerhalten. Und wieder ergeht er sich in erotischen Fantasien mit diesen jungen Brünetten. Das geht dann irgendwie immer so sehr fließend ineinander über. Yuzu und Florent Claude begrüßen sich sehr kühl und sehr distanziert. Und er sinniert über ihre exklusiven Koffer, die er hat, die sie hat. Und denkt an die Zeiten, an diesen Koffer noch Mode waren und dass zu diesen Koffern eigentlich immer eigentlich Kofferträger notwendig waren, die es heute nicht mehr gibt. Außer für Yuzu, da ist er eben der Kofferträger. Der vierte Abschnitt, da erfahren wir, dass das ist ein kurzer Abschnitt, bei dem es darum geht, wie sie vom Flughafen zur Wohnung oder zum Hotel fahren. Yuzu setzt sich ins Auto, hat Kopfhörer auf, eine Augenmaske. Florent Claude ist nicht nur ihr Kofferträger, sondern auch gleichzeitig der Chauffeur. Und er fantasiert als zweite Version. Also eben hat er ja fantasiert von, naja, ich könnte einfach wegfahren und sie stehen lassen. Und jetzt fantasiert er davon, er könnte mit dem Auto einfach die Klippe runterfahren. Und es irgendwie schafft, also irgendwie lenkt er noch kurz bevor es zur Leitplanke geht, lenkt er noch ein. Das Auto kommt so ein bisschen ins Ruckeln und Yuzu springt da so ein bisschen auf und wird ein bisschen, alles gut, was ist los? Und er nutzt die Gelegenheit, um wie Hannibal Lecter zu sprechen, seinem großen Vorbild, in der diabolisches alles gut ist. Es ist nichts passiert. Und beschreibt gleichzeitig, dass sein zweiter Befreiungsschlag nun fehlgeschlagen ist. Er beschließt, den Urlaub zu verkürzen und begründet das, dass seine Arbeit irgendwie wichtiger sei. Aber im Grunde ist es Yuzu scheißegal, was die Ausrede oder was die Erklärung dafür ist. Sie will dort auch nicht sein und begrüßt diese Verkürzung. Was macht Florent Claude eigentlich? Florent Claude arbeitet im Landwirtschaftsministerium und verfasst Mitteilungen und Berichte für Verhandlungsberater, wenn es darum geht, die Position der französischen Landwirtschaft zu bestimmen, zu schützen und zu vertreten. Das heißt, so habe ich es verstanden, er arbeitet so ein bisschen im Hintergrund, arbeitet denen zu und kriegt dafür richtig, richtig viel Geld. Und gleichzeitig verachtet er diese Verhandlungsberater wegen ihrer Arroganz. Während des Urlaubs, während dieser Zeit, der kurzen, zieht er sich zum Arbeiten zurück. Er und Yuzu gehen sich im Grunde komplett aus dem Weg und er verbringt neben dem Arbeiten eher die Zeit in der Tapas-Bar, muss aber dann feststellen, dass er zu keiner der dort vorhandenen Gruppen passt. Also nicht zu den Nudisten-Senioren, weil er dort einfach viel zu jung ist, und auch nicht zu den jungen Hippies, weil er einfach nicht jung und kein Hippie ist. Also lässt er die Tage gleichgültig verstreichen und besäuft sich. Im nächsten Abschnitt steht die Rückreise an. Das bereitet ihm ein bisschen Sorge, weil die Rückreise mit mehreren Übernachtungen verbunden ist und die sie in Hotelzimmern verbringen. Und in diesen Hotelzimmern gibt es immer nur ein Bett, also muss er das Bett mit Yuzu teilen, was schon länger nicht mehr passiert ist. Dabei erinnert er sich an die gute alte Zeit des Rasens auf der Autobahn und des Rauchens im Hotelzimmer. Und zur Not hat man einfach den Rauchmelder deaktiviert, indem man irgendwelche Drähte durchgeschnitten hat und hinterher das Personal bestochen, damit die nichts sagen. Dann spricht er davon, es gibt irgendwie eine Abhandlung über General Franco und den Tourismus in Spanien, dass der da irgendwie den besten Tourismus da irgendwie geschaffen hat. Mhm. Da, gut, okay. Sie gehen beide aufs Zimmer. Die Szene ist folgender. Sie sind im Grunde in der Lobby. Sie warten darauf, dass es irgendwie alles fertig gemacht wird. Die Koffer stehen da. Als es Zeit ist, aufs Zimmer zu gehen, nimmt er seine Koffer und geht nach oben und Yuzu folgt ihm, ohne ihre Koffer zu nehmen, weil sie erwartet, dass er, der Kofferträger oder irgendwer anders in diesem Etablissement, dafür sorgt, dass ihre Koffer nun mit aufs Zimmer gekommen. Es tut keiner, am Ende muss ich selbst holen und Florent Claude genießt diese Zeit und besäuft sich schon, das glaube ich schon das dritte Bier, bis sie da anfängt, da diese Koffer aufs Zimmer zu schleppen, und er bleibt eher teilnahmslos, bleibt eher bei sich. Also geht gar nicht auf sie ein. Dann gibt es einen neuen Tag, ein teureres Hotel. Und er erinnert sich an Camille und daran, dass Camille diese Art des Luxus des Hotelzimmers sehr zu schätzen gewusst hätte. Er selber tut es nicht und Yuzu tut es erst recht nicht. Den Rauchmelder kann er nicht abhängen oder abknapsen, weil die Decken viel zu hoch sind. Am vierten Tag gibt es ein billiges Hotel. Was für eine Demütigung für ihn, für Yuzu und überhaupt. Und schließlich am Nachmittag des Folgetages kommen sie in Paris an. Und Florent Claude, wir erfahren, dass er im Grunde in einer gehobenen Mittelschicht schon geboren wurde. Wie zehrt er auch noch so von seinem Erbe, von seinem Vater. Aber er beschreibt es, dass er durch sozialem Aufstieg aus den gefährlichen Schichten sich emporgearbeitet oder entfernt hat. Also aus einer menschengeschaffenen Hölle hat er sich herausgearbeitet. Und nun lebt er in seiner eigens geschaffenen Hölle. Im letzten Abschnitt erfahren wir ein bisschen mehr zu seiner Beziehung zu Yuzu und wo sie wohnen. Sie wohnen in einer sehr geräumigen Dreizimmerwohnung im 29. Stock des Tour Totem, einem Betonglaswaben-Hochhaus. Das kann man googeln, das sieht recht abgefahren aus. In Beaugrenelle, das ist im 15. Arrondissement. Ich habe ein bisschen nachgeschaut, das ist eher modern, zentrumsnah, mit Blick zum Eiffeltor, mittleres gehobenes Bürgertum. Nach der Ankunft zieht Florent Claude sich zurück und wir erfahren, dass beide sowieso in getrennten Zimmern unterkommen. Yuzu bekommt die Master Suite und es wird nochmal erklärt für die nicht gehobenen Leser oder die Arbeiterschaft oder wie auch immer er es beschrieben hat. Die Master Suite bedeutet, sie hat wohl einen begehbaren Kleiderschrank und ein Bad, wobei er im Gästezimmer nur eine Nasszelle hat, wo er sich irgendwie duschen kann oder so. Eigentlich war die Beziehung schon am Ende, aber der Ausblick in der Wohnung, der ist unglaublich gut. Und während er so darüber nachdenkt, schweift er ab in Vorzügen dieser Wohnung und der Lage. Aber am Ende ist es eigentlich sowieso egal, weil er sich dorthin zurückzieht, den Vorhang zumacht und alles ausblendet, was um ihn drumherum ist. Yuzus Job ist, sie ist Kulturveranstalterin im Haus für japanische Kultur und soll für die Modernisierung des Kulturprogramms dort in Paris sorgen. Laut Florent Claude reichen zwei Manga-Ausstellungen und zwei Porno-Ausstellungen und damit hat sich ihr Job erledigt. Er selber ist von den Ausstellungen von Yuzu nicht sehr begeistert und besucht sie auch schon seit einer ganzen Weile nicht. Und auch sein Sozialleben nimmt mit zunehmendem Alter ab, sodass er sich immer weiter irgendwie zurückzieht. Er hat ja seinen Rekorder und da seinen Fernseher und alles, was er irgendwie braucht. Yuzu dagegen ist aktiver und er vermutet, dass sie irgendwie noch auf Sexpartys irgendwie unterwegs ist und er geht dem irgendwie nach. Und fängt an, ihren PC auszuspionieren und findet Videos von Yuzu bei einer Orgie in seinem Apartment, in der Master Suite. Und dann findet er noch ein zweites Video mit Yuzu bei einer Orgie mit Hunden. Und daraufhin entspinnt sich eine Art neuer Befreiungsplan. Er speichert die Videos auf einem USB-Stick. Und fantasiert davon, Yuzu einfach aus dem Fenster zu schmeißen. Man könnte sie auch einfach betrunken machen, weil Japaner, die vertragen sowieso nicht so viel Alkohol, da geht das alles viel schneller. Und dann geht er auch noch so weit und sagt, naja, ich könnte das auch jetzt hier irgendwie das Geständnis ablegen, das würde doch jeder verstehen. Das wäre doch gar nicht so schlimm. Und überhaupt, also das Gefängnis ist doch perfekt. Also ich habe einen geregelten Tagesablauf, es wird sich um mich gekümmert, ich brauche mich um nichts sorgen, es ist alles Pflichten, aber es gibt keinen Humus. Auf den müsste er dann verzichten, also kommt das Gefängnis dann doch nicht in die Tüte. Das war's. Das waren die ersten 50 Seiten Serotonin mit Florent Claude Labrouste.
Genau, richtig.
Und damit würde ich sagen, öffnen wir für alle Themen und alle Sachen, die uns da irgendwie aufgefallen sind.
Ja, gute Frage. Also ich weiß gar nicht, wie ich so richtig einsteigen soll, ehrlich gesagt, in die ganze Geschichte.
Ich auch nicht.
Man kann ja erstmal ganz grundsätzlich so ein bisschen was zur Stilistik erzählen, weil das, glaube ich, schon so ein bisschen was offenlegt, was Welbeck hier wichtig zu sein scheint in seinem Roman. Denn tatsächlich diese oder einige dieser Stilistika, die ich im Vorfeld ja schon aufgezählt habe, die so als Merkmale gelten, die typisch sind für ihn, die findet man bei auch in Serotonin ja schon sehr drin. Also man muss erstmal dazu sagen, wir haben es hier mit einer Nacherzählung zu tun. Also wir haben ja generell erstmal diesen Einstieg, wo es um diesen Morgen unseres Hauptcharakters geht. Und dann steigen wir im Prinzip in die Vergangenheit ein. Und wir haben hier eine Figur, die uns aus einer autorialen Ich-Perspektive die ganze Zeit erzählt, was in der Vergangenheit so passiert ist, ne? Und das ist so eine Abfolge von eben Ereignissen, das hast du ja gerade so geschildert. Und es sind relativ detaillierte Beschreibungen tatsächlich. Also zum Beispiel diese Begegnung mit den beiden Frauen an der Tankstelle, das wird ja sehr explizit beschrieben. Es wird auch noch sehr explizit beschrieben, wie die aussehen, dass sie sehr kurze Shorts anhaben, dass unsere Hauptfigur sich den Hintern der einen Frau sehr, sehr gerne angucken könnte und so nach dem Motto, ob das überhaupt legal sei, ne, dass man da überhaupt hingucken kann und so, ne, dass es also davon gefangen wird sozusagen im Blick. Das sind so Sachen, die da drin stecken. Und dann ist mir aufgefallen, dass wir es mit sehr vielen verschachtelten Sätzen haben, mit sehr vielen Kommata, die man eigentlich auch durch Punkte trennen könnte, die aber durch Kommata getrennt sind, was so diese Serialität, glaube ich, einfach dieser Sätze noch mehr hervorhebt. Und dadurch, dass wir es ja größtenteils in diesen Schilderungen mit absoluten Belanglosigkeiten zu tun haben, ne, die immer wieder unterbrochen werden durch diese radikalen Gedanken, wie dass man sich gerne mal auf einen Menschen dann oder auf die Vorstellung von Sex mit einem Menschen dann einen keulen würde, ne, so, also masturbieren würde ganz gerne, oder dass er von sich selbst ja sagt, dass es ja nicht sein kann, dass sein Name oder sein Doppelname in dieser Kombination ja so klingt wie bei einem homosexuellen Menschen. Das wird hier mit einem Schimpfwort assoziiert. Ja. Ne? Und dann auch diese ganzen rassistischen Kommentare, die man da zwischenzeitlich hat, zu Holländern, zu Japanern und so. Also das sind so diese kleinen Schocks, die immer wieder diese Alltagsschilderungen durchbrechen und die es dann irgendwie spannend machen und irgendwie interessant machen, was Werbeck hier beschreibt. Und das ist so, ja, was, ich weiß nicht, was halten wir davon?
Wie ging's dir denn beim Lesen?
Also interessanter.
Wie war so das Gefühl beim Lesen bei dir?
Ja, wie war das Gefühl? Also das Interessante ist, dass mich gar nicht so viel von dem, was hier beschrieben wird, schockiert hat. Mhm. Also auch in der expliziten Wortwahl, weil ich das auf eine ähnliche Weise schon so erwartet habe irgendwie. Und weil ich das auch aus anderen Medien, lustigerweise auch aus Frankreich, vor allem so ein bisschen so kenne. Also es gibt einen sehr guten Film, den ich an dieser Stelle empfehlen kann. Menschenfeind von Gaspar Noé aus dem Jahr 1998. Da haben wir es auch mit einem Protagonisten zu tun, von dem wir im Prinzip die ganze Zeit die Gedanken hören. Und die sind in einer ähnlichen Weise radikal. Da wird auch sehr viel über Gewalt fantasiert und über Sex mit der eigenen Tochter sogar und so. Ne? Also das sind so Gedanken, die da einfließen. Und das Spannende ist, dass diese Bearbeitung eines Alltags, dass ich das dann schon ja irgendwie kannte und auf der anderen Seite unheimlich spannend fand, wie das auserzählt wird und ich total gespannt bin, wie es weitergeht, obwohl ich so ein bisschen das Gefühl habe, ich glaube, dass Wellbeck mit diesem Buch hier eher so einen Dauerzustand einer Figur beschreibt und das ist so eine erste kleine Prognose vielleicht, dass sich diese Figur gar nicht so weiterentwickeln wird im Verlauf dieses Buches.
Das besprechen wir zum Schluss nochmal, würde ich sagen.
Deswegen, tatsächlich haben diese radikalen Einwürfe, die habe ich so erwartet und trotzdem fand ich sie spannend und irgendwie attraktiv und fand gerade das eben das, was mich so bei der Stange gehalten hat in einer gewissen Weise. Ne? Also es ist so ein bisschen so, als ob man auf der Suche ist nach dem nächsten Skandalon, was da drin steckt. Und auf der anderen Seite suhlt man sich so ein bisschen in diesem trüben Alltag und hat auch so ein bisschen das Gefühl, oder ging mir zumindest so, dass man so einen Hass gegen die Welt auch so langsam mit aufbaut, während man das liest.
Okay.
Also auch gegen die Figuren, gegen seine Freundin und so, weil diese sehr stereotypen Beschreibungen von einer Person, die in ein Hotelzimmer geht und erstmal nach dem WLAN-Passwort guckt und so, ne? Ja. Das ist ja lustigerweise was man, wenn man ehrlich ist, was man aus seinem Alltag dann irgendwie auch kennt, egal ob von Mitmenschen oder von sich selber dann eben auch, ne? Dieses teilweise rücksichtslose und vielleicht auch so ein bisschen so ein Verhalten, was so ein bisschen an menschlichen Beziehungen vorbeigeht, mehr oder weniger. Und das ist was man dann schon irgendwie nachfühlen kann und wo man diese Wut auf die Welt, auf sich selbst und auch auf seine Mitmenschen irgendwie total teilen kann mit Wellbeck. Ich finde das total spannend irgendwie.
Okay. Bei mir war es anders. Ich finde den Florent Claude unglaublich unsympathisch. Und ich hab zwischendurch, also du erstmal reinkommen, klar, aber als er dann zwischendurch immer wieder abgedriftet ist in diese komischen Gedanken, so, wo er dann mit Franco angefangen hat und diesem Tourismus und was auch immer, mit irgendwie Aprikosenpflückern und so, wenn so die Wertung kam und dann diese Vorzüge von, wenn er, ach ja, das stimmt, also besonders gemerkt hab ich's, als er angefangen hat, diese Hotels, in denen sie dann sind, wenn sie dann zurückreisen, hat er die Namen der Hotels genannt und mit dem Interieur und wie das alles, diesem ganzen Geschwafel von diesem Name-Dropping, Luxus, Geschwafel-Kram, dachte ich, ach komm ey, das ist, habe ich, also da, das ist wie, ich habe mir vorgestellt, wenn der mir das jetzt erzählen würde, würde ich ihm einfach nicht zuhören. Ja? Also ich finde ihn nicht sympathisch. Ja? Also ich Das ist auch nicht so gewollt, das ist mir schon fast klar. Und den Effekt hat das erzielt.
Ja. Tatsächlich, also sympathisch finde ich ihn auch nicht unbedingt, aber was ich an ihm sympathisch finde, an dieser Figur, ist, dass diese Gedanken uns so schnörkellos und so trocken mitgeteilt werden einfach. Ne? Also, dass man auf der einen Seite dieses Alltagserleben hat und dann Gedanken mit einem geteilt werden, die man, wenn man ganz ehrlich ist, im Alltag dann auch manchmal irgendwie hat, ne? Irgendwie, ne? Also so, keine Ahnung, es gibt ja durchaus sowas wie Sexfantasien, Gewaltfantasien, die man ja dann nicht in der realen Welt auslebt, sondern dann eher in seiner Gedankenwelt sozusagen. Und das ist was, was man ja auch wiederum teilen kann mit so einer Figur hier. Und das ist etwas, was Welbeck auch irgendwie, ich will es nicht sagen, komplett abhebt von anderen Autoren, aber was so ein Alleinstellungsmerkmal dann irgendwie zu sein scheint, weswegen er auch rezipiert wird dann.
Ja, wobei das, ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Weil es ist ja, er ist ja bekannt, also das können wir ja nicht ignorieren. So, er ist ja bekannt dafür, dass der mit dem Skandalen hausieren geht. Also es wird ja, also er geht ja explizit damit um. Und es geht nicht darum, dass er ein Buch schreibt und dann hinterher sagt, Leute, ihr habt es falsch verstanden, weil so und so. Das macht er ja nicht. Gerade das macht er ja nicht. Da schießt er da rein in die Kerbe. Ja. Und diese Gedanken, dieses, das ist für mich so, ja, okay, gut, ja, hat er mal gesagt, ja. Und trotzdem sehe ich dann Mann, hier Florent Claude, der im Grunde so unglaublich schicksalshingegeben und aufgegeben ist, der ja sagt, na ja, gut, es ist alles doof, das ist diesen doof und damals war es besser und das ist auch scheiße und am liebsten würde ich und wenn ich könnte, würde ich, aber ich mach's nicht.
Ja,
ja, so dieses, oh mein Gott, ja, so ein Gejammere, also es wirkt nicht wie, er jammert nicht, ja, bei mir kommt es wie Jammern an, selber ist er aber so, macht er sich so handlungsunfähig, dass daraus nichts wird, außer Rumgejammere und die Konfrontation mit dem, was das Jammern und das Nichtstun bringt. Ja, dass er in einer Beziehung ist, die er nicht möchte, wie auch immer er da reingekommen ist, vielleicht erfahren wir es noch, dass er irgendwo wohnt, was ihm scheißegal ist, dass er einen Job macht, der für ihn keinen Wert hat. Ja, es ist dem völlig Rille, was er da tut, verdient Haufen Geld. Und selbst dieses Geld, das bringt ihm nur die Annehmlichkeiten, das, was man sich kaufen kann. Ständigen Suff, ja, du hast gute Hotels, du kannst, also er spricht ja auch von, also Marken, ne? Also vielleicht ist, also das wäre jetzt mein Punkt, so Marken sind ja unglaublich wichtig hier, ja? Er trinkt ja nicht nur Wasser, er trinkt ja Volvic.
Volvic, ja.
Und selbst das Antidepressivum, was ein fiktives ist, hat einen Namen. Es hat einen Captorix, ne? Das gibt's ja nicht. So. Dann gibt's, trinkt nicht nur Kaffee, sondern er hat dann irgendwie eine Malongo oder er fährt nicht nur ein Auto, sondern hat einen Mercedes G350 TD. Dann fährt er zur Repsol, trinkt eine Coke Zero, da gibt's einen VW Käfer. Die Koffer sind von Sardig und Voltaire oder Pascal und Blaise, das weiß er nicht mehr so.
Gut, dass du dir das aufgeschrieben hast, das habe ich ja nämlich nicht stehen.
So, und dann trinkt er nicht nur einen Schnaps, sondern er trinkt einen Cardinal Mendoza Brandy. Ja, und dann die ganzen Hotelnamen, die er da irgendwie aufzählt. Es geht immer nur so.
Ich glaube, es ist auch die Rede davon, dass seine Freundin ein iPhone hat oder so. Oder
ja,
auf jeden Fall ein Smartphone.
Ja, genau, das kommt auch.
Die Marke wird genannt.
Das habe ich dann, glaube ich, irgendwann schon wieder ausgelassen.
Ja.
Genau, darum geht es. Und das hat mich so an Fight Club erinnert.
Diesen total.
Den Einstieg vom Fight Club, als dann da, nicht Tyler Durden, sondern der andere.
Der hat keinen Namen in dem Film. Das ist ja.
Ach ja. Punkt, dass das, wie heißt denn der Schauspieler?
Edward Norton.
Edward Norton. Wenn Edward Norton uns dann quasi in den Film einführt und dann sehen wir diese Kameraeinstellung und wie bei IKEA im IKEA-Katalog ploppen dann quasi so die Namen und die Preisschilder aus. So habe ich mir das, so stelle ich mir die Welt vor, in der er unterwegs ist. Das ist so eine Tyler Durden-Figur.
Ja.
Weißt du, so ein gelangweilter, nur nicht Ende der 90er, ja, das ist dann Ende der 2000er, 2010er.
Ja, ja.
So, der aber im Grunde. Der hat alles. Das ist ein weißer Mann. Weißer, mitteleuropäischer Mann. Mhm. Im besten Alter. Geld ohne Ende. Gehobener Mittelstand. Oder vielleicht noch ein bisschen höher. Mhm. Kann tun lassen, was er will. Mhm. Und weiß nichts mit seiner Zeit anzufangen. Mhm. Und findet sein Glück nicht. Ja?
Ja. Also Fight Club oder auch American Beauty.
Was ein Bezugspunkt,
den ich auch hatte.
Ja,
so dieser Mann, der schon eher in diesem Alter dann eben wäre. Aber zum Beispiel keine sexuelle Attraktion bei seiner Frau irgendwie mehr darstellen kann, ne? Der sich dann in diese Schülerin verliebt. Und ja, ansonsten eben eigentlich alles hat in seinem Leben, was so der amerikanische Konsumtraum ist, kann man es vielleicht sagen. Ne? Also Haus, Auto, Familie und so, eigentlich alles, was so das dieses typische Ziel vielleicht ist, so ein modernes Lebensziel einfach, was man im mittleren Alter dann vielleicht dann irgendwie hatte oder hat. Aber irgendwie erfüllt das einen nicht, ne? Das ist so diese konsumistische Weltsicht dann und diese Möglichkeit, sich alles zu holen, was man scheinbar begehrt. Entschuldigung, dass das einen Menschen dann quasi nicht mehr befriedigt. Und das ist genau das, was du gesagt hast. Das ist nämlich diese Funktionalitäten, in die diese Figur hier fällt und in die auch die Figuren vielleicht fallen, die wir jetzt gerade aufgezählt haben, dass man auf der einen Seite in einen Konsumenten verfällt, auf der anderen Seite in einen Berufsmenschen, der seinen Job ausübt, dann in so eine Art Beziehungsmenschen irgendwie, der so eine Familie hat oder sich zumindest eine Familie erträumt. Das wird ja hier auch von unserer Figur hier gesagt, dass er mit Camille früher diese Träume hatte, ein Haus zu bauen, eine Familie eventuell zu gründen.
Das hatten sie nicht.
Doch, das wurde.
Also die hatten, die, deswegen haben die.
Ach nee, pass auf, das nee, Kind war es nicht.
Das ne? Kind war es nicht. Genau, das hatten sie nie besprochen. Aber deswegen haben sie ja diese Wohnung in Südspanien und was sie daraus machen könnten und so. Das war so das höchste der Gefühle, was eine gemeinsame Zukunft darstellen könnte.
Genau, richtig, ja. Also so dieses Zerfallen des menschlichen Lebens in verschiedene Rollen, das ist was hier scheinbar wichtig ist, was auch im Kleinen hier auch nochmal herausgearbeitet wird, dass er auf der einen Seite diese Funktion als Träger der Koffer hat, auf der anderen Seite ist er dann wieder Chauffeur, ne? So dieses, dass dieses Leben in so kleinere Rollen immer irgendwie zerfällt. Aber das hat nichts mit einer Gesamtpersönlichkeit, wenn man so will, zu tun irgendwie, ne? Also es scheint irgendwie trotzdem aber diesen Drang zu geben, sich selbst als Persönlichkeit oder als Individuum irgendwie zu konstruieren. Das wird sehr, sehr deutlich gleich am Anfang in diesem Diskurs um seinen Namen drumherum, ne? Dass er gerne einen Namen hätte, der eher das ausstrahlt, wie er aussieht erstmal.
Sehr männlich.
Sehr männlich. Mit
kantigem Gesicht, wie die Frauen sagen würden.
Ja, ganz genau. Es gibt dann auch diese eine Stelle, ich krieg's nicht mal ganz zitiert, wo er auch, glaube ich, sagt, er hätte gerne diese Ausstrahlung, die so eine gewisse, warte mal, ich muss es mal gucken, ob ich mir das hier irgendwo aufgeschrieben habe. Auf jeden Fall so gewisse Eigenschaften, die damit transportiert werden sollen. Genau, eine Entschiedenheit und Vitalität soll mit transportiert werden in seinem ganzen Erscheinen, ne? Und das versucht er sich zu konstruieren aufgrund seines Namens, aufgrund seines Aussehens und aufgrund der Konsumprodukte, die er so benutzt einfach, ne? Oder sich gekauft hat, ne? Also wir haben hier eine Figur, die irgendwie versucht, sich selbst, ja, wenn man es so wirtschaftlich betrachtet, so eine Art Unique Selling Point irgendwie aufzubauen, ne? Also so ein eigenes, für sich stehendes Individuum zu sein. Aber das scheint eben in dieser Welt unmöglich, gerade weil es eben nur auf Konsumprodukten oder auf gewissen Vorstellungen eben, die bereits vorhanden sind, beruht, so, wenn man so will, ne?
Ja.
Also kaufen kann man sich alles und jemand, der eine Kaffeemaschine hat, eine tolle, die hat ein anderer wahrscheinlich dann auch einfach, ne? Um das mal so zu sagen.
Ja, na klar.
Ja.
Und wenn du alles wegkürzt, dann bleibt nichts übrig.
Genau.
Ja, dann würde es ihm wahrscheinlich noch nicht mal wesentlich schlechter gehen.
Ja.
Aber egal, was ist, es scheint ja irgendein Drang zu sein, nach etwas zu suchen, nach etwas Tieferem, nach etwas, was aus ihm selber herauskommt, was, was sinnstiftend ist. Weil nichts von dem, was er tut, beschreibt er als sinnstiftend oder schön oder irgendwie in irgendeiner Form. Ja, das wird irgendwie alles gemacht, weil die Umstände dafür gesorgt haben, dass es gemacht werden muss.
Genau.
Ja, er muss diesen Bericht über diese Aprikosenpflanzer schreiben, weil er in diesem Job ist. In dem Job ist er, weil er unglaublich viel Geld verdient und offensichtlich gut darin ist. Er muss Chauffeur und Kofferträger sein, weil er irgendwie mit Juso zusammengekommen ist, in welcher Form auch immer. Mhm. Weil er vielleicht dachte, die 20 Jahre jünger ist es jetzt, ja, mhm. das nächste. Auch selbst Juso ist nur, ist neben dem Mercedes und was auch immer, ist es auch nur ein Ding, was er sich irgendwie ranpappt an sich selber, um etwas darzustellen. Ja. Und was fehlt, ist das, was aus ihm kommt.
Erinnert fast so ein bisschen an menschenfressende Katzen, oder? Also auch diese zwei Menschen, die irgendwie sozusagen ihr Land mal verlassen, also in dem Fall ist es ja ein Urlaub jetzt hier bei Serotonin, aber trotzdem irgendwie zwei Menschen, von der wir nur eine Perspektive bekommen natürlich, aber die trotzdem zusammen sind und irgendwie komplett aneinander vorbei zu leben scheinen, wo es vielleicht früher dann doch irgendwie mal diesen Drang nach einem Abenteuer, nach irgendwie etwas Neuem gab, irgendwie, oder die Hoffnung darauf, dass aus diesem langweiligen Leben irgendwie etwas Spannung zu gewinnen ist, was aber anscheinend nicht möglich ist.
Bei menschenfressenden Katzen hatten wir wenigstens zwei Leute, die aber eigentlich mit ihrem Leben, das sie hatten, nicht unzufrieden waren. Mhm. Die hatten ja was und das fanden die auch gut. Mhm. Ja. Er hat ja nichts, was er gut findet, momentan zumindest.
Ja.
Das, also kann ja sein. Also irgendetwas mit Substanz, was so da ist, ja, was Tiefes, was Grundsätzliches. Mhm. Das, was er hat, er braucht einen Kaffee, um hochzukommen und die Kippen und seine Antidepressiva. Dann hat er die ganzen Weiber, die er anglotzt und seine erotischen Fantasien. Dann hat er offensichtlich sein Intellekt, ja, weil er irgendwie weiß er ja damit umzugehen und hat ein bisschen so Geschichtswissen und was auch immer. Und er hat zumindest uns Lesern gegenüber eine gewisse Selbstsicherheit. Mhm. Wir wissen noch nicht, wie er nach außen wirkt. Da könnte er relativ schüchtern sein. Hm. Aber uns Lesern gegenüber wirkt er erstmal recht da.
Ja.
So, das ist jetzt so, weil ich das jetzt so sage. Und in meiner Welt findet das so statt.
Aber trotzdem macht er ja transparent, dass er sich selbst auch für so einen Verlierertypen irgendwie hält. Ne?
Absolut, also das ist ihm völlig bewusst, dass er keinen Einfluss auf sein Leben hat.
Schreibt ja direkt, der größte Erfolg ist, dass er sich die Kippe aufsparen kann, bis nach dem ersten Kaffeeschluck zu beginnen.
Ja, ne? Stimmt, also das ist so, richtig,
genau. Das war sowas, was direkt irgendwie präsent ist.
Und also er macht selbst auch, diese Disziplin hat er nicht.
Genau, und er macht es ja auch total offensichtlich, dass er sich dann auf die Begegnung mit diesen zwei Frauen an der Tankstelle, also dass er danach dann masturbieren wird im Endeffekt. Ne? Das ist ja was, was jetzt gesellschaftlich nicht unbedingt anerkannt ist oder sowas, ne? Aber was hier uns Lesern ganz offen einfach so gesagt wird.
Ja, und das ist scheinbar so, ist ja nicht nur bei diesen beiden jungen Frauen da passiert, das ist ja so sein Ding.
Ja, genau.
Der geht nach Hause, wenn er irgendwas Geiles sieht, holt sich dann runter und ist es okay.
Ja.
So. Aber er hört ja trotzdem nicht auf. Die sind ja mehr als das, na gut, okay, sie sind schon sehr Sexobjekte, aber gleichzeitig sind sie so Anker für dieses, was wäre denn, was wäre wenn Welt, ja, was wäre denn, wenn ich mit der jetzt hier alleine wäre auf dem Nudisten, so, das Leben wäre viel, viel schöner, ja, aber selbst dann beschreibt er ja nicht eine tiefe Beziehung zu ihr, er gibt ihr ja keinen Namen, wir wissen ja nicht mal richtig, wie sie aussieht, ja, wissen sie, ist irgendwie eine junge Frau mit langem Haar und wenig Klamotten am Leib, mehr wissen wir nicht,
ja.
Und selbst in seiner Fantasie malt er sich ja nicht irgendwas Enges, Intimes aus, sondern er bumst sie.
Genau.
So, ja. Also darauf läuft es hinaus.
Ja.
Ja. Immer wieder.
Beziehungsweise ich finde es spannend, in welcher Form er sich das dann vorstellt. Ne? Also es gibt ja dann diese Verabschiedung und dann wird ja gesprochen, dass er sich das entweder vorstellen könnte als eine romantische Komödie, wo er jetzt hinterherfährt und die so peinliche Gesten macht und sie dann irgendwie zusammenkommen.
Ja.
Oder wie ein Porno.
Wo es einfach gleich zur Sache geht.
Genau. Ja. Und das ist ja auch interessant, dass wir es hier auch mit einem spezifisch postmodernen Werk zu tun haben, dass das, was er sich vorstellen kann, gar keine innige Beziehung oder so etwas sein kann, sondern nur in bereits vorgefertigten Genremechanismen stattfinden kann, die er irgendwie aus dem Fernseher oder aus dem Film oder aus anderen Medien irgendwie kennt. Ne? Also so echte Beziehungserfahrungen, die dann eher ruhiger sind vielleicht auch, die mit einer gewissen Zärtlichkeit einhergehen und mit einem Annähern an den Menschen und sowas. Das ist gar nichts, was in seiner Vorstellung irgendwie eine Rolle zu spielen
scheint. Kennt er vielleicht auch gar nicht.
Das kennt er vielleicht von Camille, aber vielleicht ist das zu lange her. Also die blitzt ja immer mal wieder auf über diese ersten 50 Seiten hinweg. Ne? Mal ganz kurz, so über 2, 3 Sätze, aber sie blitzt immer mal wieder auf.
Da, also, das war das erste Mal, dass ich gemerkt habe, okay, es gibt Menschen, auf die er einen anderen Blick hat. Und zwar war das die Situation, in dem er mit Yuzo in diesem teuren, am zweiten Tag in diesem teuren Hotel waren. Und er da so ein bisschen sinniert hat darüber, wie Camille hier staunen würde. Was, die würde die Gemälde anschauen und machen. Die würde staunen über dieses King-Size-Bett und sich da hier ganz vorsichtig hinsetzen und gucken, wie weich, also dieses ganze Befühlen. Und gleichzeitig wiegelt er das so ab. Naja, gut, aber ich dagegen kenne das ja schon, weil ich bin ja die ganze Zeit irgendwie unterwegs und lebe ja auf den Hotels, bla bla bla. Aber dieser Moment, dieses kurze, diese zwei Sätze oder noch nicht mal einen Satz vielleicht, wie er Camille aus diesen Augen gesehen hat, das hat so was, was das Einzige, was so warm war. Hm. Ja, so guck mal, da ist er. Ich kenne das alles schon, aber meine Frau oder meine Freundin, was auch immer, die staunt darüber und ich finde das schön. Mhm. Die kennt das ja nicht. Mhm. Und das war so der erste Moment, wo man so ein bisschen so ein, ich will es jetzt nicht überreizen, aber sowas wie Empathie spüren konnte und vielleicht merken konnte, dass Camille doch vielleicht einen anderen Stellenwert hatte, vielleicht noch hat, als es jetzt die anderen tun. Mhm. Weil irgendwie kam noch eine Kate, ein Name von Kate kam mal vor, das wissen wir gar nicht von. Mhm. Und Yuzo, na gut, Yuzo ist jetzt, ist Yuzo.
Ja, Yuzo ist, sollte am liebsten von der Erde getilgt werden, wenn es nach ihm geht, auf jeden Fall. Ne?
Ja, also wobei ich mich dann auch frage, warum?
Also, warum man sich nicht einfach trennt, meinst du? Und warum das
warum dieses, er beschreibt ja, die Beziehung ist zu Ende. Hm. Ja, die haben sich die ganze Zeit nichts zu sagen, die gehen sich räumlich aus dem Weg, die machen nichts miteinander, sind im Grunde die WG-Partner, was auch immer, so. Und dann spioniert er ja trotzdem nach, weil er da irgendwas vermutet, so. Das wäre das erste, warum, es kann ihm auch einfach scheißegal sein, was die macht. Weil offensichtlich ist sie ja ihm sonst auch scheißegal. Ja? Und dass er dann nur findet, was er findet. Okay, selbst die Orgie bei ihm in der Master Suite, die hat ihn ein bisschen irritiert, weil das zu einer Zeit war, zu Beginn ihrer Beziehung noch, bei dem er beschrieben hat, dass sie selber noch sehr viel Sex haben. Und er Sex gleichsetzt mit Liebe oder mit Verliebtsein. Das heißt, er hat beschrieben, naja, wenn sie viel Sex mit mir möchte, dann mag sie mich sehr oder liebt mich. Mhm. So, das ist seine Ebene oder sein Verständnis von Nähe und Zuneigung. Mhm. Und dadurch, jetzt hat er festgestellt, dass sie simultan zu ihrer Beziehung, die sehr aktiv war, auch noch aktiv war. Okay. Mhm. Geschenkt, hat er gesagt, nehme ich hin. Und hat er ja weitergeguckt und hat diese Orgie mit diesen Hunden gesehen. Da stolper ich noch ein bisschen drüber, was ich mit dem Motiv bei ihm dahinter anfangen soll, warum es da darum geht, warum es da weitermacht.
Ich verstehe, warum was du meinst. Ja. Ich habe gerade überlegt, ob das ein bisschen was mit dem Konzept oder mit der Strategie des Mood Managements zu tun hat. Das ist ein Begriff aus der Kommunikationswissenschaft und das bedeutet, dass du im Prinzip dass sie eventuell ein Quell auch oder ein potenzieller Quell für weitere Traurigkeit ist. Weil es ja oder in unserem Alltag, wenn wir unsere Emotionen spüren, nicht so ist, dass wir nur anhand von Freude, tatsächlich Freude oder positive Gefühle entwickeln, sondern dass es auch so eine Art Suhlen in Traurigkeit gibt oder sowas oder in negativen Gefühlen, was dann wiederum zu einem positiven Gefühl für uns selbst führen kann. Und das ist was, womit man das hier vielleicht erklären kann, ne? Also, dass er diese Beziehung aufrechterhält und diesen langweiligen Alltag und so eine gewisse Schuldzuweisung vielleicht dann irgendwie auf sie zu projizieren.
Ah ja, das kann sein.
Dass man das, weißt du, dass die Beziehung deswegen aufrechterhalten
wird. Das ist gut. Man braucht ja jemanden, weil man selber ist ja nicht in der Verantwortung.
Genau.
Das ist er ja nicht. Also das spürt er ja nicht. Er ist ja nicht da drinne.
Ja. So. Oder einen wieder runterholt vom Antidepressiva. Vielleicht auch, wenn es einem vielleicht
zu gut geht. Aber das nimmt er jetzt zu der Zeit, glaube ich, noch nicht.
Ja.
Ich glaube, das ist der Weg dahin. Also ich glaube, das ist dieser erste Punkt, dieser erste Abschnitt ist wie so in so einem Filmen, weißt du, wo es geht so mitten rein, ja, so, hey Leute, mein Name ist Jack und wenn ihr wissen wollt, wie ich in diese Situation gekommen bin, das erzähle ich euch jetzt. Und dann gibt es den Rückspann oder den Rückblick und dann geht es erst los, bis er wieder in die Situation gekommen ist. So. Ich glaube, so eine Nummer ist das irgendwie.
Ah ja, okay.
Ja. Und ich habe mir überlegt, ich habe gerade nochmal gedacht, naja, er nimmt dieses Orgienvideo mit den Hunden, nimmt er jetzt als Anlauf oder als Aufhänger dafür, einen dritten Befreiungsschlag irgendwie zu etablieren. Hm. So. Er schafft es ja sonst nicht. Er kann sich ja nicht einfach trennen. Er kann ja einfach sagen, Yuzu, hau ab jetzt hier.
Stimmt, vielleicht braucht er einen Grund einfach auch. Nochmal auch einen zusätzlichen Grund, um sich umzubringen einfach. Ja. Ja. Hm.
Es geht nicht einfach so, es muss auch radikal auch sein, ja?
Ja.
Also radikal wie, ich lasse die einfach einem fremden Flughafen in Südspanien stehen und verpiss mich. Mhm. Oder radikal wie, ich fahre die Klippe runter mit dem Auto. Mhm. Ja, es geht offensichtlich nur so radikal. Mhm. So dieses klassische, es ist Schluss jetzt und wir setzen uns irgendwie damit auseinander. Mhm. Muss man ja scheinbar auch vielleicht, weil wir kennen ja Yuzu nicht, die können auch sagen, die können natürlich auch Terz machen, ne? Weil Yuzu liebt ja sein Geld.
Ach so,
ja. Die können ja sagen, den machen wir nicht.
Ja. Aber trotzdem scheint es ja eine finanzielle Unabhängigkeit auch auf ihrer Seite irgendwie zu geben durch den familiären Background, ne? Also es wird ja gesagt, dass ihr Vater jetzt zwar nicht der CEO von Tesla oder von irgendeinem oder von Nintendo oder von irgendeiner Samsung großen Firma, so. Ja, genau, ist, sondern eher so ein höherer Beamter irgendwie und dann doch ganz gut Geld
nach Hause. Aber er bezahlt Yuzu, ne? Die kriegt monatlich ihre Kohle.
Ja, ja.
Und arbeitet da irgendwie. Also so richtig wissen wir es jetzt noch nicht, wie da die Verhältnisse sind. Aber die Beziehung selber, die würde ich als Macht und Abhängigkeit bezeichnen.
Ja.
Ja, sie ist irgendwie abhängig von seiner Kohle. Er ist irgendwie abhängig davon, dass sie da ist.
Ja.
Dass sie die wunderschöne, junge, porzellanhäutige Japanerin ist, die irgendetwas darstellt, was Gehobenes, was Vornehmes. Mhm. Und mit der er offensichtlich eine gewisse Zeit lang richtig viel Sex hatte. Das ist
ja, und wichtig. Was auch in seinem Kontext in Paris, wo er sich ja meistens auffällt, irgendwie dann auch einzigartig ist, ne? Also diese junge Japanerin. Also da haben wir wieder so dieses Thema, ein Mensch als Statussymbol im Prinzip, genau. Ne? Den man so mit sich mitträgt einfach. Das ist, ne?
Die bessere Kaffeemaschine als du hast.
Ja, genau, richtig, ja. Oder die Visitenkarte.
Hier, American Psycho. Ja, genau. Ja, genau die Nummer ist das.
Ja, ja. Ja. Da wäre ja jetzt die Frage, wir haben es ja jetzt relativ häufig hier, dass ein Selbstmord oder Selbstmordfantasien angedeutet werden. Was denkst du?
Selbstmordfantasien?
Was?
Selbstmordfantasien?
Naja, klar, von ihm jetzt. Also mit der Klippe zum Beispiel, das ist ja dieser Ausweg. Also so habe ich das zumindest gelesen.
Ja, dass er sich damit, ja gut, okay.
Hm. Genau, ne? Und dass er nach einem weiteren Ausweg sucht. Und
das habe ich jetzt nicht als Selbstmordversuch gesehen.
Ach so, okay.
Das habe ich jetzt eher gesehen wie, ich bringe die um, ich gehe halt mit drauf. Naja, aber Hauptsache sie geht drauf.
Ja, okay.
Ich sitze halt mit drinne.
Ja.
Deswegen war jetzt nicht so. Okay, nee,
alles gut. Dann trotzdem mal die Frage.
Ja.
Wenn diese, oder ich formuliere es mal anders, wenn sein Leben eigentlich nur aus so einer Traurigkeit und aus so einer Ereignislosigkeit besteht und aus diesen Statussymbolen, die er selbst als irgendwie nicht sinnstiftend für sich selbst irgendwie ansieht, was denkst du, hält ihn eigentlich im Leben?
Ich glaube, also erstmal glaube ich nicht, dass es Traurigkeit ist, weil Traurigkeit ist ja ein Gefühl. Ja, und ich glaube nicht, dass der viel fühlt gerade, außer in der Bewertung von dem, was er sieht, was er anfassen kann, was ein Wert, dem er einen Wert für sich selber zuschreibt. Passt das jetzt zu mir? Ist das gut für mich oder ist das nicht? Das ist das Einzige. Und dann ist es, ich glaube, die Frage ist sehr, sehr grundsätzlich. Und ich würde erstmal grundsätzlich sagen, alle hängen irgendwie erstmal am Leben, ja. Und jemand, der freiwillig den Freitod wählt, so dass da ist schon richtig, richtig was runter. Also da sind wir nicht dort, wo Florent Claude jetzt ist, sondern das ist nicht fühlen, das ist noch weniger als das. Das ist quasi die persönliche Hölle, das tiefste schwarze Loch. Was auch immer. Da ist Florent Claude nicht. Hm. Ja, vielleicht kommt er da hin oder was auch immer, aber da ist er nicht. Und was ihn antreibt, ist dieses, ja, einfach erstmal am Leben bleiben. Und natürlich, meine Frage wäre eher, was ist denn, wie sieht er denn sein Leben? Wie will er denn das gestalten, das ausgestalten? Ja, also was ist denn sein Plan? Hm. von irgendwas. So. Mit Camille hat er ja offensichtlich einen Plan gehabt. Da wissen wir natürlich auch nicht, von wem kommt der Plan. War das jetzt Camille, die gesagt hat, Florent Claude, pass mal auf, wie wäre es denn für uns beide? Eine Wohnung in Südspanien. Da kommen wir hin und dann können wir da irgendwelche Pfirsiche anpflanzen, was auch immer. So. Ja, dann kommt das und er sagt, Nuklo, warum nicht? Mhm. Oder war das zu einer Zeit, in der er Pläne gemacht hat? Wissen wir ja auch nicht. War er proaktiv, ja, mit seinem Leben, mit dem, was er da umgeht. Aber momentan stolpert er von einer Situation in die nächste Situation. Mhm. Beziehungsweise er sorgt dafür, dass er in Situationen nicht mehr sein muss. Mhm. Aber dann macht er das sehr ungeschickt, indem er sich dann einfach nicht darin begibt. Also er geht einfach raus, er geht weg. Mhm. Er redet nicht, zieht sich zurück. So.
Ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es hier also erstmal in seinem Leben keinen wirklichen Plan oder auch eine Idee gibt, wie er sein Leben gestalten möchte. Ich glaube, das, was ihn am Leben erhält, zumindest jetzt in der Retroperspektive, ist in der Gegenwart, also in dieser Rahmenhandlung, während er sozusagen schon dabei ist, Captorix zu nehmen, ist zum einen dieses Antidepressiva und zum anderen, und das würde ich sagen, ist es in der Vergangenheit, das sind diese einzelnen kleinen sexuellen Begegnungen, diese Fantasien, die irgendwie wie so eine Art Serotoninanstieg irgendwie zu wirken scheinen, weißt du? Also das immer mal so, diese kurze Masturbation, die hätte, da wird auch beschrieben, dass das dann über 2 Jahre die Fantasie war, die er dann so benutzt hat zur Masturbation, ne? Dass das so das ist, was ihn am Leben erhält. Und dahingehend ist es schon auch allein in diesen ersten 50 Seiten schon eine sehr, sehr traurige Existenz, mit der uns Michelle Welbeck hier erstmal so konfrontiert, würde ich sagen. Ne? Also das, ja, weil es gibt nicht mehr in diesem Leben
einfach. Nein, ne? Es gibt die einzelnen Situationen. Ja. Ja. Also wenn er aufsteht, freut er sich auf seinen Kaffee. Mhm. Wenn er bei seinem Kaffee ist, freut er sich auf seine Kippe, die er sich aufgespart hat. Und danach freut er sich auf, was weiß ich, die gute Aussicht, das gute Essen, den Wein, das Nächste, immer das Nächste. Das ist so immer so kurzsichtig, ja, Schritt für Schritt, aber da gibt es kein großes, ganzes Bild. Genau. Der sieht das schon, aber auch gleichzeitig, ne? Ja. Der weiß, dass der so denkt. Ja. So.
Es gibt aber kein Glück, ne? Es gibt immer mal wieder so einzelne wie so einzelne Spritzen, die man sich setzt.
Es gibt Bedürfnisbefriedigung.
Genau.
Es ist reine Bedürfnisbefriedigung, um mehr geht es jetzt hier gerade nicht. Und ich glaube aber, also er muss ja irgendwann dieses Antidepressivo muss er ja irgendwann mal verschrieben bekommen haben. Das bedeutet ja auch, es könnte ja bedeuten, dass er irgendwann mal zum Arzt gegangen ist oder was auch immer, um das irgendwie zu verbessern. Also irgendwas sucht er ja trotzdem. Hm. Irgendwas ist ja da. Ja? Er ist ja ständig auf der Suche nach irgendetwas.
Ja.
Jemand, der sich ständig mit irgendwelchen Sachen behängt und immer weitergeht und immer weitergeht, da ist ja die große Suche nach dem, was eigentlich von Wert ist, wenn man alles wegnimmt. Ja? So, was kommt aus mir? Wie viel wert bin ich mir? Und wie kann ich daraus zehren? So. Und so ist er erstmal dabei, um seine ganzen Bedürfnisse nach und nach wie so ein 3-jähriges Kind zu befriedigen. Mhm. Und offensichtlich kann er das ja, weil er ja auch genug Geld hat. Mhm.
Ja, genau. Hast du noch mehr Themen?
Wir erleben so ein bisschen Foreshadowing, das habe ich eben noch schon erwähnt, dass er so gesagt hat, na gut, okay, es gibt ja irgendwie eine Beziehung zu Camille, die hatten wir jetzt mehrfach erwähnt gehabt und Kate wurde noch erwähnt, ja. Das wissen wir noch nicht so richtig, die hat wohl auch irgendeinen Einfluss auf ihn, das sind so die 3 Frauennamen neben Yuzo noch, die erwähnt wurden. Mhm. Weiter wurden tatsächlich keine Namen genannt, selbst die Namen seiner Eltern wurden nicht genannt. Nee. Und dass wir im Grunde jetzt Zeuge werden vielleicht von seiner Abwärtsspirale, wie es denn dazu hingekommen ist. Das meinte ich vorhin so, dass wir quasi so eine Geschichte erleben. Die hatten wir Schicksale gegeben, pessimistische Haltung, sind wir im Grunde erstmal durch. So.
Ja.
Ja. Wollen wir in die Vorausschau gehen oder hast du noch was?
Wir können gerne in die Vorausschau gehen, ja.
Ich fand deinen Punkt gar nicht schlecht. Ich habe ja auch überlegt, wie könnte das jetzt so weitergehen. Ich fand deinen Punkt vom Anfang gar nicht schlecht, als du gesagt hast, naja, vielleicht erleben wir gar nicht großartig Charakterentwicklung hier, sondern wir haben, das ist Florent Claude, Leute. Das passt, also den wir jetzt hier sehen, auf Seite 5 bis 53, ist auch ein ähnlicher Florent Claude wie in Seite 378 oder so.
Das finde ich zumindest naheliegend dahingehend, dass wir es eben mit einer Rückerzählung oder mit einer Erzählung von Vergangenheit zu tun haben, innerhalb einer Rahmenhandlung eigentlich, ne? Also wir haben diesen Anfang und dann haben wir den Rückblick, alles begann in Spanien. Und ich glaube, dass das Buch mehr oder weniger so eine Nacherzählung dieses Lebens dann sein wird. Mhm. Und diesen Zynismus, den er durch diese Erzählung am Anfang hat, ich glaube nicht, dass er den los wird. So, und nee, ich glaube auch nicht, dass es auch zu einem positiven Ausgang in irgendeiner
Form. Also glaubst du, es wird eher so ein ich nenne es mal so Biografie von irgendwas, ohne jetzt, dass wir eine Handlung als solche haben wie bei Stephen King oder sowas.
Ja, genau.
Erst passiert A, dann B und dann C und so ein Kram. Das wird hier, glaube ich, nicht stattfinden.
Ich glaube, dass wir noch, genau, also ich glaube, dass wir das mit Camille zum Beispiel noch erfahren,
ja,
was darauf hinweisen würde, dass wir es mit einer nicht chronologischen Erzählung zu tun haben, weil Camille ja in meinem Verständnis vor Yuzu war.
Ja.
Das heißt, es ist jetzt ja schon wieder eine interessante Frage, warum wird uns das mit Yuzu jetzt zuerst erzählt? Vielleicht, um erstmal diese ganze Langeweile, diese Banalität nochmal besonders hervorzubringen, diese Fremdheitserfahrung zwischen zwei Menschen, dass man im Prinzip überhaupt niemanden hat, zu dem man eine Beziehung hat. Und dass eben dann uns als Kontrast wahrscheinlich, wäre jetzt meine These, geliefert wird, wie es vorher mit Camille war. Mhm. Und dann werden wir ja irgendwie erfahren, warum es auseinanderging. Und dann gibt es vielleicht noch eine dritte Frau, vielleicht Kate.
Ich glaube, es gibt sogar noch mehr Zeitebenen. Ich glaube, wir werden hier wild durch sein Leben rushen. Dann wird es wahrscheinlich noch irgendeinen Kram geben von seinen Eltern. Die hat er jetzt immer mal erwähnt gehabt. So von wegen, dass er ja total behütet aufgewachsen ist und dass die da ja alles überhaupt gar nichts für können und ihnen eigentlich alles mitgegeben haben, was er für ein gutes Leben braucht. So. Ja. Da werden wir, glaube ich, noch was mitbekommen. Und vielleicht so ein Kram wie, ach, was weiß ich, Schulzeiten, Studium, Kram. Ja. Also so, aber in so einer ganz wilden Mischung. Ja. Und ich erwarte ganz viele Gedankensprünge innerhalb von Halbsätzen. Mhm. So, ja, er fängt an mit dem, was weiß ich. Er erinnert sich daran, wie schön es war, mit Camille da im Urlaub zu sein oder wie sie da irgendwie überhaupt zusammengekommen sind. Und dann trifft er ab in eine Restaurant-Rezension, die er total verreist, weil der Kenner schwarz ist oder so ein Kram. Ja, also dieses gleichzeitige, ich sinniere über irgendetwas oder ich trauere dem nach und gleichzeitig kommt wieder dieses Aber. Ich glaube, wir haben ganz viele seltsame erotische Fantasien und Begebenheiten. Das wird uns irgendwie um die Ohren fliegen.
Ich glaube, die auch noch expliziter ausgeführt werden
tatsächlich. Ja, das glaube ich auch.
Das wird sich noch steigern.
Ja, gut, soll er machen. Ja, er wird auf jeden Fall nicht sympathischer werden. Ich glaube, wir werden den größtenteils alleine erleben. Ja, also der ist, glaube ich, vom Stil her, Florent Claude wird selten im Gespräch mit jemandem anderes sein.
Genau, also das ist ja schon was sich hier andeutet. Wir haben ja nur einen ganz kurzen Dialog mal. Das sind so zwei Zeilen irgendwie, wo es um eine ganz kurze Unterhaltung mit Yuzu geht. Das ist auch nur, dass sie mal so eine ganz kurze Antwort irgendwie liefert. Ansonsten beschreibt er ja nur, wie Unterhaltungen ablaufen. Und wir haben keinen Dialog hier im Prinzip.
Nee, das ist die Nummer im Hotelzimmer.
Ja.
Und ihm sagt irgendwie, ich habe die Koffer nicht geholt. Und einmal sagt Yuzu nur was im Auto von wegen, was ist los, nachdem er da fast von der Fahrbahn abgekommen ist. Und er sagt in dieser diabolischen Stimme, alles ist gut, alles ist gut.
Ja,
das ist das Einzige, was wir erfahren haben. Und selbst, na doch, vielleicht bei den jungen Mädchen, kam da noch kurz, war da ein Dialog?
Ich glaube, kein direkter Dialog.
Das war kein Dialog, ne? Das war einfach nur so beschriebenes Zeug. Okay. Ja.
Genau, ich bin gespannt darauf, weil Michelle Welbeck macht das ja, denke ich zumindest, nicht umsonst, dass er diesen Roman auch historisch kontextualisiert, also von Macron spricht. Und wir reden ja hier auch von einer Zeit Mitte der 2010er oder Ende der 2000er, wo die französische Agrarwirtschaft in einer sehr, sehr großen Krise war, was sich hier ja auch andeutet bereits. Und auf der anderen Seite dann auch diese... Ja, also ich frage mich einfach, inwiefern der politische Kontext da noch eine Rolle spielt und inwiefern Welbeck diesen ganzen Punkt, den er hier aufmacht, mit seiner Figur noch gesamtgesellschaftlich einordnet. Weil ich habe schon das Gefühl, dass das, was hier anhand dieser Figur gezeigt werden soll, keine reine Psychologie ist, sondern eher so eine Massenpsychologie darstellen soll. Also so einen pessimistischen Urzustand einer Gesellschaft, wenn man so will. Ne? Also ich glaube, er will damit sagen, ich zeige euch jetzt hier eine Figur und eigentlich geht es ganz, ganz vielen so.
Ja, ja, genau.
Ich glaube, das ist so.
Ja, vielleicht ist Florent Claude auch einfach nur das Sprachrohr, was sich dann Welbeck nimmt, um mal seine Meinung über den aktuellen Stand der Gesellschaft und überhaupt mal loszuwerden.
Genau. So. Ja, dieses Gesellschaftskritische soll ja eine große Rolle bei ihm spielen. Und was mich auch noch interessiert, wir haben es hier durch die Rahmenhandlung bereits beschrieben, mit einer Figur zu tun, die anscheinend Antidepressiva nimmt. Und ich frage mich, ob die Erzählung dann auch in der Stimmung an irgendeinem Punkt schwankt, je nachdem, wie stark vielleicht die Antidepressiva wirken, ob sie stärker wirken oder ob die wirklich wieder nachlässt.
Ja, okay.
Weil es ist ja ganz interessant, gerade wenn wir ja, und das kennen wir ja auch aus unserem Alltag, wenn wir Sachen nacherzählen oder nachdenken über Dinge, die in der Vergangenheit in unserem Leben passiert sind, dann ist das ja eigentlich nie die völlig objektive Wahrheit, die wir dann abbilden oder auch anderen Leuten erzählen, sondern es ist immer in der Form entweder etwas, wo wir noch was dazu dichten, was wir vielleicht aus der Erinnerung heraus nicht mehr ganz genau erinnern, sondern dichten da irgendwas dazu, um diese Geschichte rund zu machen. Und das kann ja sowohl positiv als auch negativ behaftet sein im Endeffekt, ne? Auch so ein bisschen je nach Stimmungslage. Und da finde ich interessant, inwiefern sich diese Erzählung dann eben dann auch dadurch spiegeln. Dann einfach vielleicht durch den Gemütszustand, den die Figur dann
auf jeden Fall wird der Libido-Verlust und die Impotenz eine große Rolle spielen.
Das ist wahrscheinlich.
Nicht die größte überhaupt.
Genau. Hauptsache nicht Übelkeit.
Hauptsache, ich glaube, die würde er nehmen.
Ja, wahrscheinlich würde
als das.
Ja, genau. Genau. Ansonsten hätte ich nichts mehr erstmal.
Ich bin sehr auch erstmal durch. Hausaufgaben für die nächste Folge.
Richtig.
Wir lesen Seite 54 bis
97.
97. 54 bis Seite 97. Bis in 2 Wochen. Wenn ihr Lust habt, mitzudiskutieren, haben wir Themen vergessen? Ihr kennt das Buch vielleicht schon, sagt, mein Gott, das haben sie jetzt noch gar nicht beleuchtet oder haben die keine Ahnung. Könnt ihr das gerne tun. Es gibt ein Reddit, ein Subreddit dafür. Nachwort Podcast. Bitte seid willkommen, schreibt rein, diskutiert und habt Spaß.
Genau. Oder schreibt uns ansonsten eine E-Mail an nachwort.literaturpodcast@gmx.de. So.
Oder einfach eine DM bei Instagram.
Genau.
Bewertet uns, erzählt uns weiter und dann hören wir uns nächste Woche.
In 2 Wochen.
In 2 Wochen zur nächsten Folge. Bis später.
Ciao.